HR Info. Das Interview.
Mit Heidi Radwilas. Arm, vernachlässigt, schlechte bis keine Deutschkenntnisse, verhaltensauffällig. An zahlreichen hessischen Grundschulen finden sich wenig Kinder, auf die nicht mindestens eine dieser Charakterisierungen zutrifft. Dazu kommen Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung und geflüchtete, teils traumatisierte Kinder. Beim besten Willen, so geht das nicht mehr, sagen viele Grundschullehrer, auch in Frankfurt. Die haben kürzlich einen Brandbrief an den hessischen Kultusminister Lorz geschrieben. Mitunterzeichner ist Benedikt Gerling. Er ist Sprecher der Frankfurter Grundschulen und Rektor an einer Grundschule in Frankfurt. Manche würden es eine Brennpunktschule nennen. Was er dort erlebt und was das mit ihm und seinen Kollegen macht, darüber spreche ich jetzt mit Benedikt Gerling in HR Info, das Interview. Herr Gerling, wenn Sie morgens zur Arbeit fahren, hier auf den Hof fahren, über den Schulhof gehen, mit welchem Gefühl tun Sie das? Ist das ein gutes Gefühl oder ist es manchmal eher mulmig? Mal gucken, was mich heute so erwartet.
Also es ist im Grunde ein gutes Gefühl. Mulmig ist es vielleicht so der ersten Jahre, wenn man noch nicht so sicher ist in diesem Posten als Schulleiter. Aber in der Zeit, in der ich jetzt hier arbeite, habe ich schon gemerkt, dass man eigentlich auf alles reagieren kann, wenn man nur mit der nötigen Gelassenheit rangeht.
Wenn es hier so positiv ist, warum muss man dann einen Brief an den hessischen Kultusminister schreiben?
Briefe schreibt man immer dann, wenn man den Eindruck hat, dass eine bestimmte Kommunikationsform nötig ist. Wir hatten den Eindruck, wir Schulleiter in Frankfurt, dass die Meldungen, die wir so von unten nach oben bringen wollten, nicht angekommen sind oben. Und dann haben wir gedacht, ach, dann nehmen wir doch einfach mal das Medium Brief. Die Mail ist vielleicht auch ein bisschen immer noch etwas flapsig belegt, aber der Brief ist immer noch das offizielle Kommunikationsinstrument zwischen unterschiedlichen Dienststellen und Behörden.
Dann fasse ich nochmal zusammen. Sie fühlen sich ganz gut, wenn Sie zur Arbeit fahren, obwohl die Situation hier an den Grundschulen, auch an Ihrer Grundschule, so schwierig ist, dass Sie schon per Brief sich an den Kultusminister wenden müssen.
Ja. Die Arbeit ist belastend, in der Tat. Also es ist schon eine Arbeit, die einen jetzt nicht irgendwie einfach so zufliegt und die man leichter Hand erledigen kann. Trotzdem kann man sie gerne machen. Also das ist, ich glaube, wenn wir jetzt noch anfangen würden, die Arbeit hier so als extrem belastend zu empfinden, auch in unserer Haltung, in unserem Zugehen da drauf morgens, dann würde wir das, glaube ich, nicht mehr schaffen. Und trotzdem wollen wir sagen, wir machen es noch gerne, die Arbeit. Wir sind auch immer noch sehr, sehr gerne an den Kindern dran. Aber ihr müsst steuern und ihr müsst anders steuern, als ihr das bisher getan habt. Das ist die Botschaft nach oben.
Wir wollen jetzt mal gemeinsam darauf schauen, was Sie eigentlich hier so an einer Frankfurter Grundschule, was man da so erleben kann als Rektor und auch als Lehrer. Sie unterrichten ja noch Mathe. Wie hat man sich das vorzustellen, wenn Sie vor Ihren Matheklassen stehen? Vor wem stehen Sie da eigentlich? Wer sitzt vor Ihnen? Aus welchen Nationen kommen die Kinder? Aus welchen Familien kommen die Kinder? Vielleicht in ein paar Sätzen charakterisierend.
Also es sitzen sehr, sehr viele Nationen in unserer Schule. Wir haben das mal ansatzweise versucht zu zählen. Das sind auf alle Fälle über 30 verschiedene Nationen. Wahrscheinlich sind es über 40. Irgendwann haben wir dann aufgegeben, das zu zählen. Es gibt auch Kinder, die tatsächlich gebürtig und vom Hintergrund her deutsch sind. Das sind aber sehr, sehr wenige Kinder hier. Dann haben wir Kinder, die sehr, sehr unterschiedliche und zum Teil auch sehr belastende Erfahrungen mitbringen aus dem familiären Umfeld. Das sind Eltern, die sehr viel arbeiten müssen, die zum Teil Doppelverdiener sein müssen, damit überhaupt das Geld reicht. Wir haben einen hohen Anteil an Kindern, deren Familien Transferleistungen empfangen. Transferleistungen bedeutet, dass Jobcenter oder die Arbeitsagentur übernehmen auch anteilig Kosten für die Familie. Das können Klassenfahrten sein, das sind zum Teil eben auch die Arbeitsmaterialien, die bezahlt werden vom Jobcenter. Und es sind eben auch Eltern, die zum Beispiel Kombilohn erhalten. Also der Lohn ist dann so niedrig, dass sie davon die Familie nicht ernähren können. Und dann bekommen sie einen Kombilohn dazu gezahlt von der Arbeitsagentur oder Jobcenter.
Und dazu haben Sie ja zum Beispiel auch noch Flüchtlingskinder, die zu integrieren sind. Und Sie haben auch Inklusionskinder, die zu integrieren sind.
Ja, genau. Wir haben eine Flüchtlingsklasse. Naja, Flüchtlingsklasse, das will ich so nicht sagen. Das rutscht immer raus. Das ist so ein Arbeitsbegriff, den man schnell raushaut. Wir haben eine Klasse mit Kindern, die Deutsch lernen müssen. In unserem Fall ist es eine Klasse, die wir seit einem Jahr ungefähr haben, seit Februar 2016. Und das sind 16 Kinder gewesen am Anfang. Im Moment sind das 14. Diese Kinder kommen aus Kriegsgebieten oder aus Gebieten, die sehr belastet sind durch soziale Konflikte. Also Afghanistan haben wir haben Pakistan, wir haben Iran und wir haben Syrien in der Klasse. Und diese Kinder sind auf der einen Seite so unser besonderes Kind, weil wir weil wir merken, dass sie ein ungeahntes und ungekanntes Maß an Bedürftigkeit mitbringen und uns auch extrem stark herausfordern, weil sie zum Teil in unserem besonderen Fall jetzt zum Teil noch gar keine Schule besucht haben im Alter von 9 oder 10 Jahren. Und gleichzeitig strengen sie uns halt auch dadurch besonders an. Also es ist eine tiefe Intensität an Beziehung zu den Kindern und es bedarf aber auch hoher Anstrengungen, um die Kinder gut einzufangen und reingleiten zu lassen. Und unsere deutsche Vorstellung oder zentraleuropäische Vorstellung von Gemeinschaft, Gesellschaft, Bildung und Kultur.
Vielleicht können Sie es mal am Beispiel sagen, was erleben Sie denn in der Klasse? Was machen denn die Kinder? Einfach mal erzählt, wo sie dann vielleicht mit großen Augen selber dastehen und sagen, das darf doch jetzt wohl nicht gerade wahr sein, oder?
Also wir erleben da zum Beispiel extrem harte Konfliktaustragungen, wenn Kinder sich angegriffen fühlen, wenn sie sich beleidigt fühlen und dann sind sie sehr schnell in harte Konflikte reingegangen. Die wurden dann auch körperlich gelöst. Und da mussten wir dann gucken, dass wir jetzt schnell dafür sorgen, dass wir die Klasse auch teilweise so ein bisschen in andere Klassen geben, also Kinder in andere Klassen geben, im Mathematikunterricht im 3. Schuljahr, in verschiedene Klassen im Mathematikunterricht im 4. Schuljahr, im Sportunterricht von dem 4. Schuljahr. Und durch diese Rauslösen aus der Gruppe haben sie wieder neue Impulse bekommen, haben gesehen, wie es in anderen Klassen zugeht, dass da Konflikte anders gelöst werden können. Und jetzt nach einem Jahr kann man wirklich sagen, die sind gut angekommen. Also wir haben so eine Grundlage gelegt und auf der versuchen wir jetzt weiterzuarbeiten mit denen.
Wenn man es zusammenfassend sagt, haben Sie sehr viele unterschiedliche Gruppen, auf die man besonders achten muss, auf die man besonders eingehen muss. Wir haben angesprochen, dass es auch einen großen Anteil von Kindern gibt, die Migrationshintergrund haben, die möglicherweise jetzt auch in der Flüchtlingswelle mit nach Deutschland kamen, die im Grunde genommen sehr schlecht Deutsch sprechen. Wie bringen Sie denen eigentlich Mathe bei, wenn da so wenig Deutsch da ist?
Das ist tatsächlich ein Problem. Ja, wir merken das an der Verschiebung der Inhalte im Mathematikunterricht. Das hat in den letzten Jahren stattgefunden, vor allen Dingen seit diesem PISA-Schock 2001, hat man in Mathematik oder auch in anderen Fächern zunehmend auf Kompetenzen gesetzt. Und das heißt für den Mathematikunterricht konkret, dass sehr, sehr viel mittlerweile gesprochen werden muss im Mathematikunterricht. Wie könnte diese Lösung aussehen? Diskutiert das miteinander, wie ihr die Lösungen findet? Und es ist zum Teil auch sehr textlastig. Und da merken wir, dass wir tatsächlich Probleme bekommen mit dem Verständnis und dass wir sehr, sehr langsam vorankommen an diesen Stellen. Ja, das einmal eins, das geht dann, wenn man es lernt, immer gut und immer schnell. Aber sobald das auch textlich oder mit Wörtern begleitet werden muss, wird es schwierig.
Grundschulrektor Benedikt Gerling in HR Info das Interview. Sie hatten ein weiteres Problem angesprochen, nämlich viele Kinder leben in schwierigen Familien. In Ihrem Brief an den Kultusminister schreiben die Grundschullehrer, ich lese das gerade mal vor, die Probleme des familiären Umfelds sind beispielsweise Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Bildungsferne, Familienzerfall, zunehmende Radikalisierung in Teilen der islamischen Religionszugehörigkeit bis hin zu Erfahrungen mit Drogen und Gewalt. Entspricht das auch dem, wie Ihre Kinder hier an der Schule leben? Gibt es solche Beispiele?
Ja, das haben wir viel hier. Das haben wir schon viel. Also viele Kinder kommen nach den Ferien in die Schule wieder. Wir machen dann immer am Montag nach den Ferien so eine Klassenrunde. Was habt ihr denn gemacht in den Ferien? Und ganz viele Kinder sagen, ich war Nordi. Das ist der Urlaub im Nordwestzentrum. Also viele Kinder fahren nicht weg. In den kleineren Ferien, in den großen Ferien fahren sie dann oft schon in die Heimat. Aber auch der Zerfall von Familien, den beobachten wir ja eigentlich gesamtgesellschaftlich. Aber in Schulen wie in der Großstadt, wie in Frankfurt oder so, in Großstadtschulen beobachten wir halt eine Anhäufung von diesen Problemlagen.
Wie ist es denn mit Gewalt an der Schule?
Also die Eltern fragen mich auch, gibt es bei Ihnen an der Schule Gewalt? Und ich sage immer, ja, es gibt bei mir an der Schule Gewalt und es gibt an jeder Schule Gewalt. So, wer sagt, es gäbe keine Gewalt bei ihm, der sagt nicht die Wahrheit. Es ist immer wieder Gewalt da.
Aber ist das schlimmer geworden?
Ja, ich schlimmer weiß ich nicht. Ich fange es anders an, Frau Radwilas. Wir stellen fest, dass wir sehr viel arbeiten müssen in dem Bereich mit Kindern, wie man miteinander spricht, wie man Gelassenheit entwickelt, wie man nicht jedem Impuls nachgibt, also jedem Drang innerlich sofort nachgibt und dem anderen eine zu hauen. Und ich würde sagen, ja, die Kinder kommen oft schon in einem Zustand hier an, der nicht dieses Maß an Erziehung und Kultiviertheit hat, wie ich das noch vor 25 Jahren erlebt habe. Ja.
Wenn Sie das jetzt aber mal umgekehrt formulieren, was heißt denn das? Geht ein Schüler vor einem in die Klasse und knallt einem die Tür vor der Nase zu? Setzen Sie sich nicht hin, wenn man sagt setzen, sondern stellen sich auf den Stuhl, laufen raus, wenn Sie keine Lust mehr haben? Also was genau passiert da?
Ja, Sie knallen einem die Tür vor der Nase zu, Sie schubsen ein, Sie schubsen den Mitschülern, Sie stellen ihm ein Bein, Sie schmeißen einen Ranzen aus dem ersten Stock runter ins Treppenhaus. Sie stellen sich vor die Lehrerin und schreien sie an, was willst du eigentlich? Du hast mir gar nichts zu sagen. Das machen sie mittlerweile auch vereinzelt, sogar mir gegenüber. Das finde ich ganz interessant. Das gab es früher überhaupt nicht. Also sie sind respektlos. Aber ich hatte vor Jahren den Fall, dass ein Schüler mich getreten hat. Der war so aufgebracht und so aufgeladen, dass er mich getreten hat. Das ist lange her, 12 Jahre ist das her. Und ich konnte das aber immer lesen und ich kann das auch heute noch lesen, dass ich weiß, da ist ein Kind, das hat gerade ein ganz großes Problem, seine Verfassung zu beschreiben. Und dann muss das treten und schlagen. Als Lehrer und als Pädagoge kann ich das versuchen zu deuten und kann auch damit umgehen. Aber wir stellen fest, dass die Fälle, in denen das vorkommt, zunimmt. Ja, also Respektlosigkeiten. Keine Sicherheit, wo stehe ich denn als Kind, wie darf ich mich denn benehmen, einem Erwachsenen gegenüber, darf ich den anschreien? Solche Sachen sind nicht selbstverständlich bei einer zunehmenden Zahl an Kindern.
Ich würde ganz gerne nochmal eingehen auf die Geschichte mit den Drogen. Also das ist ja auch die Rede von Drogen in dem Brief. Haben Sie da Erfahrungen hier auch an Ihrer eigenen Grundschule?
Überhaupt nicht, nein, zum Glück nicht. Aber wir haben natürlich die Erfahrung, dass Geschwister, ältere Geschwister mit Drogen zu tun haben und sich in diesem Milieu zum Teil bewegen.
Das heißt, die Geschwister, die bekommen das zu Hause mit oder müssen eben in einem Umfeld leben, wo eben Geschwister oder möglicherweise auch die Eltern Drogen genommen haben oder möglicherweise alkoholisiert sind?
Also Alkoholismus haben wir auf alle Fälle in den Familien, das stellen wir fest. Der Drogenkonsum, wie wir ihn jetzt kennen, klassisch aus dem Bahnhofsviertel oder so, das in den Familien eher auch nicht, sondern wenn, dann eher mit dem Handeln von Drogen oder mit Geldern unklarer Herkunft, die wir dann beobachten. Ja.
Was würden Sie sagen, ist das die überwiegende Zahl Ihrer Schüler, die im Grunde genommen erhöhte Aufmerksamkeit brauchen?
Wir sind gerade dabei, da so eine Erhebung zu erstellen zu dem Thema. Ich würde sagen, es ist ein sehr großer Teil, der in dieser Form Arbeit von uns auch verlangt.
Das heißt, wir haben, Sie haben gesagt, respektloses Verhalten, fast asoziales Verhalten auf der einen Seite. Es gibt mehr Gewalt oder die Kinder neigen zu mehr Gewalt. Es gibt Sprachprobleme, es gibt soziale Probleme. Wie stellen Sie eigentlich sicher, dass man da noch unterrichten kann? Langes, langes Schweigen.
Ja, es ist ein langer, langer Weg, um das sicherzustellen. Also wir können noch unterrichten, das können wir tatsächlich. Wir brauchen sehr gute Leute. Es müssen Leute sein, die sehr gefestigt sind in ihren Haltungen, die immer wieder sagen, die Liebe ist die Grundlage unserer Arbeit, die Liebe zum Kind. Wenn das nicht funktioniert, dann tatsächlich wird das sehr schwer für die Leute. Es gelingt, aber es ist ein Ringen um kleine Fortschritte mit sehr großem Aufwand.
Sie haben auch in dem Brief an den Kultusminister einen Satz dazu geschrieben, den würde ich ganz gerne mal vorlesen. Und zwar schreiben Sie da, für Frankfurter Lehrerinnen und Lehrer bedeutet die Begleitung und Unterstützung von Kindern mit solchen Hintergründen eine kaum zu bewältigende Arbeitsbelastung, sowohl in zeitlicher als auch in psychischer Dimension. Das ist jetzt hier sehr distanziert beschrieben, zeitliche und psychische Dimension. Jetzt mal auf den Punkt gefragt. Wie viele Stunden in der Woche arbeiten Sie?
Also unter 50 nie und oft sind es 60 Stunden pro Woche.
Und Ihre Lehrer?
Ich weiß gar nicht genau, ob ich das sagen will, Frau Radwilas. Wenn die Zahl hören von dem, was ich glaube, wie sie arbeiten, dann sind die wahrscheinlich selber erschrocken. Auch unter 50 auf gar keinen Fall. Unter 50 Stunden kommen die in der Woche mit voller Stelle nicht hin. Und manchmal ist es sogar bei den Teilzeitstellen fast noch schlimmer, weil die ja noch mehr Zeit haben in ihrer Freizeit für Schule zu arbeiten. Also ich würde sagen, 50 Stunden sind es immer und oft sind es 55, 60 Stunden bei meinen Kolleginnen.
Was hören Sie denn da möglicherweise aus dem Kollegium, wenn wir jetzt über psychische Belastungen sprechen? Haut hier auch mal einer an die Tür und sagt, so geht das nicht mehr, ich kann nicht mehr?
Gibt es ja, das gibt es. Also es gibt schon immer wieder Kollegen, bei denen wir den Eindruck haben, dass sie gerade im Moment sehr belastet sind, hochbelastet, vielleicht kommt dann auch noch irgendwas aus dem privaten Bereich hinzu. Und dann ist der Moment, wo ich dann auch mal sage, hier, wenn sie gerade eine Pause brauchen, dann nehmen sie sich das, gehen sie auch zum Arzt und versuchen sich einfach ein paar Tage Freiraum zu verschaffen. Was ich allerdings auch sehr viel mache, ist, dass ich mir versuche, Zeit zu nehmen, meine Tür offen zu lassen für meine Kollegen, damit sie das Gefühl haben, ich bin jederzeit ansprechbar für sie. Also das, ich versuche das wirklich, ich weiß nicht, ob es mir ausreichend gelingt, im Moment sicherlich nicht mit, im Rahmen dieses ganzen Brandbriefes, aber generell versuche ich mir wirklich Zeit zu nehmen, dass die Kollegen den Eindruck haben, sie können sehr schnell zu mir kommen und das, was sie gerade belastet, bei mir auch abgeben. Wir haben hier 5 inklusiv Klassen, also 5 Klassen, in denen Kinder inklusiv beschult werden. Und da merke ich schon auch, dass immer wieder ein hoher Bedarf an Unterstützung oder einfach auch mal an offenem Ohr nötig ist. Dass dann eine Kollegin kommt und sagt, Herr Gerling, ich habe da so ein Kind, das ist Lernhilfekind, das lernt sehr schwach und es merkt aber auch, dass es schwach lernt. Ich weiß gerade nicht, ob ich diesem Kind gerecht werden kann. Und dann nehmen wir uns eine Stunde Zeit und gucken mal, was sie leistet, die Lehrerin, und was wir leisten können und wo wir einfach auch sagen dürfen, jetzt müssen wir es alleine gehen lassen, die Situation oder das Kind, das können wir nicht mehr leisten.
Was heißt das dann, ich kann das nicht mehr leisten, das Kind muss von der Schule gehen oder man lässt es eben laufen und das Kind driftet so langsam wo auch immer hin?
Jetzt wird es ja spannend, weil ich jetzt in den Bereich des Dienstrechts komme, wenn mein Dienstherr das jetzt hören würde, dass es solche Sachen gibt. Aber in der Tat ist es so, es hat ja keinen Sinn, das immer zu vertuschen oder zu sagen, das gäbe es nicht. Wir kümmern uns sehr, sehr viel um die Kinder, wir kümmern uns um die Regelschulkinder und wir kümmern uns um die inklusiv zu beschulenden Kinder. Aber an manchen Stellen müssen wir sagen, hier haben wir alles geleistet, was uns möglich ist. Wir werden es weiter bei uns halten, das Kind. Das wollen wir unbedingt, aber wir können vielleicht nicht das erreichen, was uns als Vision vorschwebt. Wir müssen dann an der Stelle einfach Abstriche vornehmen und sagen, das schaffen wir jetzt nicht mehr.
Ich würde ganz gerne noch mal auf eine Sache eingehen. Da hat eine Frankfurter Grundschullehrerin in einer überregionalen Zeitung mal ihre Situation geschildert vor ein paar Wochen. Und sie hat ihre Arbeit oder wie sie damit umgeht folgendermaßen beschrieben. Irgendwie versucht man, alles immer hinzukriegen, weil man eine moralische Verantwortung hat. Aber eigentlich ist das alles eine große Lüge. Ich arbeite mehr als doppelt so viele Stunden, wie ich bezahlt bekomme. Wir haben an unserer Schule auch einen hohen Krankenstand, vermutlich, weil man es gar nicht anders aushält. Fühlen Sie sich da zu Hause? Ist das hier eine ähnliche Situation?
Also in Teilen kann ich das total unterschreiben. Ich weiß auch, was passiert ist mit der Kollegin. Also ich kenne sie nicht, aber wenn sie so schreibt, weiß ich, was mit ihr passiert ist.
Was ist denn da passiert?
Ich für mich persönlich würde nicht sagen, das ist alles eine große Lüge, weil ich sonst auch, glaube ich, ein Problem bekäme mit mir selbst. Also wenn jemand sowas schon sagt, dann ist es ihm schon sehr nahe gegangen. Und ich glaube, dass also so tief will ich es mir nicht nahe gehen lassen, weil ich einfach auch fürchte, dass ich dann vielleicht selber auch beschädigt werde, ja.
Sie haben jetzt gerade gesagt, ich würde da vielleicht beschädigt werden. Was heißt denn das?
Beschädigt heißt dann, dass man irgendwann auch sagen muss, ich muss jetzt hier ich muss mich strecken, ich kann jetzt nicht mehr weiterarbeiten in diesem Beruf. Das wäre irgendwie schade. Also für mich persönlich finde ich das schade, weil ich diesen Beruf sehr mag. Ich weiß von Schulen, an denen extrem hohe Krankenstände existieren. Und ich weiß, dass es ganz eng korreliert, wenn ein Kollegium und die Schulleitung gut zusammenarbeiten und da ein Vertrauensverhältnis ist und jeder auch das Gefühl hat, er kann sich auf den anderen verlassen, er wird gehört und er wird wahrgenommen, dass das sehr dazu beiträgt, dass die Gesundheit an der Schule gut ist.
Wie hoch ist der Krankenstand an Ihrer Schule?
Ich würde jetzt sagen, der ist relativ niedrig.
Was heißt denn das?
2, 3, wenn es hochkommt, sind es 4 Leute, die fehlen von 27, 28. Ich weiß aber auch von Schulen, da fehlen dann auch ganz schnell 7 oder 8 Leute und dann ist das schon sehr gefährlich.
Das ist Zeit für unsere HR-Infobox. Die bringen wir unseren Interviewgästen, oder in dem Fall bin ich bei Ihnen zu Gast an der Erich-Kästner-Schule. Jedenfalls bringen wir diese Box immer mit. Da ist nicht unbedingt ein Geschenk drin, manchmal ist es auch eine Aufgabe. Schauen Sie doch mal, was für Sie drin ist.
Dann lasse ich mich mal überraschen, Frau Radwilas. Zunächst ist es ein Zettel, ja?
Genau. Wenn Sie den mal umdrehen.
Ja, den drehe ich mal um. Wenn ich das gewusst hätte.
Es ist ein Spiel. Das Spiel heißt, wenn ich das gewusst hätte. Ich würde diesen Satz für Sie vervollständigen und Sie würden mir sagen, ist das wahr oder ist das falsch? Also, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich niemals Grundschullehrer geworden.
Das stimmt nicht. Ich wäre es trotzdem geworden. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass ich in den 90er Jahren 10 Jahre an einer katholischen Privatschule Lehrer war in Mainz Und diese Entscheidung, nach Frankfurt zu gehen, die habe ich sehr bewusst getroffen. Und ich wusste auch, dass mich Frankfurt empfängt mit einer ganz anderen Art von Problemen und einer ganzen Menge von Problemen. Also ich habe immer noch Freude an diesem Beruf und ich glaube, ich würde mich sonst auch nicht so engagieren mit diesem Brandbrief.
Da muss ich jetzt mal nachfragen, weil Sie haben ja nämlich gerade einen Satz mit, wenn ich das gewusst hätte, weggenommen. Weil ich wollte Sie fragen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nie eine Stelle in Frankfurt angenommen. Da haben Sie aber jetzt schon gesagt, das hätten Sie trotzdem. Warum denn diese bewusste Entscheidung?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also katholische Privatschule war in den 90er Jahren schon auch ein Stück Paradies, ja, mit guter Ausstattung und einem Dienstherrn, der schon auch sehr gewogen war. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, ich kann vielleicht was als Lehrer und ich muss noch mal gucken, dass ich das auch an anderer Stelle noch mal unterbringe.
Aber ich habe noch ein, wenn ich das gewusst hätte, für Sie. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich zu meinem Lehramtsstudium auf alle Fälle noch ein Studium als Psychologe mit draufgesetzt, bevor ich anfange zu arbeiten.
Theoretisch ja. Also theoretisch würde ich sagen, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und ich würde gerne viel, viel mehr verstehen von dem, was unsere Kinder hier zeigen. Aber ich habe mein Studium schon durch Taxifahren finanziert und nach 4 Jahren Taxifahren wollte ich nicht mehr weiterfahren. Deswegen habe ich dann die Lehrerausbildung abgeschlossen.
Okay. Grundschulrektor Benedikt Gerling in HR Info, das Interview. Herr Gerling, Sie sind mit den Frankfurter Grundschullehrern nicht die einzigen Grundschullehrer, die sich bei dem Kultusminister Hessens gemeldet haben per Brief und auf ihre Situation aufmerksam machen wollen. Unter anderem Darmstadt-Dieburg sind mit dabei, die Grundschullehrer aus Nordhessen sind mit dabei und auch aus Wiesbaden. Man bekommt ja irgendwann auch ganz gerne mal eine Antwort auf die Briefe, die man so schreibt. Haben Sie denn von dem Kultusminister mal eine Antwort bekommen jetzt?
Ich habe jetzt ein Gesprächsangebot erhalten. Das wird nächste Woche stattfinden im Staatlichen Schulamt. Da würden dann Vertreter des Staatlichen Schulamtes in Frankfurt dabei sein, aber auch Vertreter des Kultusministeriums aus Wiesbaden sind angekündigt. Und das Gespräch ist sehr lange angesetzt und ich hoffe, dass es uns gelingt, da ein bisschen für unsere Situation auch die Ohren zu öffnen.
Wie lange ist das Gespräch denn angesetzt?
5 Stunden.
Und sind gute Hoffnung, dass sich möglicherweise da was jetzt ändern könnte an der Situation?
Also da bin ich jetzt nicht zu stürmisch oder zu überschwänglich. Ich glaube aber, dass es zuallererst mal darum geht, dass wir vielleicht auch die Botschaft nach oben kriegen. Solche Briefe sind kein Angriff gegen die Mitarbeiter im Ministerium, von denen ich jetzt auch in den letzten Wochen über Sie gehört habe, dass Sie schon auch sehr engagiert und sehr fleißig sind und wirklich auch versuchen, an der Situation was zu lösen. Aber ich glaube, die Probleme, die wir in den Schulen mittlerweile vorfinden, eben auch gerade in Großstädten oder in dieser Flüchtlingsfrage, die sind so multiple, dass es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir diese Probleme beantworten können und welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen.
Haben Sie das Gefühl, dass die Grundschulen bisher einfach nicht so im Blick waren?
Das Gefühl habe ich, ja.
Ist das nicht gefährlich, weil im Grunde genommen die Grundschule nach wie vor wirklich die Basis legt und man sich dann schon fragt, wenn die Basis nicht stimmt, ja was um Himmels Willen soll dann eigentlich noch kommen?
Ja, ich finde das auch schade. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist die Elternschaft auch in der Grundschule jetzt nicht so interessant als Wählerklientel oder so. Die Gymnasien, wenn da eine Entscheidung getroffen wird politisch und die Entscheidung passt nicht wirklich in das Konzept von Gymnasialeltern, dann kommt immer großer Aufschrei und es wird auch sofort zurückgerudert. Wir hatten das ja bei den Kürzungen in der Oberstufe beobachten können. Mir fällt auf, dass in den Grundschulen beispielsweise von den letzten Amtsleitern, die wir hatten in Frankfurt im Staatlichen Schulamt, dass die wenigsten Amtsleiter da wirklich mal an eine Grundschule gegangen sind und gesagt haben, erklär mir doch mal, was ihr da macht oder erzählt doch mal von eurer Arbeit. Sehr, sehr wenige sind da nur gekommen.
Herr Gerling, Sie haben 3 Kinder. Will eins davon Lehrer werden?
Ich habe schon gesagt, ich zahle euch alles, aber kein Lehramtsstudium. Nein, das ist ein Witz. Noch nicht. Also die sind, eine ist schon raus aus der Schule und studiert, aber nicht Lehramt, sondern BWL. Und die anderen beiden sind noch unterwegs. Ich glaube aber, das kann gut sein, dass da eins von den 3 Kindern bestimmt Lehrer wird, ja.
Und sind Sie dann verzweifelt?
Überhaupt nicht, nein. Also dann zeigt es nur, dass Ihnen eine Liebe zum Kind innewohnt, die die Grundlage für unsere aller Arbeit ist.
Das war HR Info, das Interview heute mit Benedikt Gerling, Sprecher der Frankfurter Schulleiter und Rektor an der Erich-Kästner-Schule in Frankfurt. Mein Name ist Heidi Rath-Wielers und wenn Sie das Interview noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das unter hrinforadio.de.